Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Lissy Kaufmann und vor mir sitzt das künftige neue Gesicht an der Spitze der FDP, mein heutiger Gast Wolfgang Kubicki. Und wir sitzen heute nicht im Hauptstadtstudio, sondern in seiner Heimatstadt Kiel. Hallo, Herr Kubicki.
Moin.
Herr Kubicki, einer Ihrer Vorgänger, der frühere FDP-Chef Guido Westerwelle, der hat mal gesagt, es gibt zwei Institutionen, die Erfahrung mit der Auferstehung haben. Das ist die christliche Kirche und die FDP. Und jetzt, nachdem der Kanzler sogar die FDP für tot erklärt hat, da kommt Wolfgang Kubicki ausgerechnet am Ostersonntag 2026 auf die Idee, den Vorsitz dieser FDP zu übernehmen. Darf man Sie jetzt schon den Messias der FDP nennen?
Ich glaube, das wäre etwas übertrieben, aber da Sie auch die Ostergeschichte ansprechen, Friedrich Merz hat das ja unmittelbar vor Ostern kommuniziert, die FDP sei tot, und ich habe geantwortet, man kann sehen, auch die Christen kennen die Ostergeschichte nicht, denn die Wiederauferstehung ist Ostersonntag. Und ich habe bei vielen Nachfragen, wie ich mich hier entscheide, immer wieder gesagt, das ist ein Prozess und der ist Ostersonntag abgeschlossen, darauf könnt ihr euch verlassen, und so ist es auch gekommen.
Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Gedankenwelt oder auch in Ihr Seelenleben in dieser Zeit Anfang April diesen Jahres. Es ist ja die Zeit nach zwei erneuten Niederlagen der FDP, nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, dem eigentlichen Stammland der FDP, und Rheinland-Pfalz. Aus beiden Landtagen sind Sie rausgeflogen. Und dann sitzen Sie, Wolfgang Kubicki, 74 Jahre, auf Mallorca, machen gerade Urlaub und dann schließen Sie mit dieser Idee endlich ab, jetzt packe ich es dann doch, ohne mich läuft es nicht, diese Partei braucht mich jetzt. Was ist da passiert?
Also wir sind am Wahlsonntag Rheinland-Pfalz, meine Frau und ich, nach Mallorca geflogen, weil wir über Ostern auf Mallorca sein wollten. Das ist traditionell bei uns so. Und ich hatte bei den Ergebnissen, die mich wirklich beeindruckt haben, also nicht nur, dass wir in Baden-Württemberg rausgeflogen sind, schlimm genug, sondern dass wir in Rheinland-Pfalz aus der Regierung auf etwas über 2% gekommen sind bei Wählerzustimmung, hatte ich mir gesagt, das war's jetzt, du bist noch für ein weiteres Jahr gewählt und im nächsten Jahr im Mai sagst du, du kandidierst nicht wieder, und dann schließt du deine Geschichte bei den Freien Demokraten ab. Wir waren essen, trinken, und dann sah ich morgens im Fernsehen die wunderbare Erklärung von Friedrich Merz, die FDP sei tot, und man muss auf die FDP gar keine politische Rücksicht mehr nehmen, die kommt auch nicht wieder. Und dann habe ich mir gedacht, das wiederhole ich jetzt nicht, aber ich habe mir gedacht, das werden wir dir mal zeigen. Und dann hat meine Frau mitbekommen, wie es viele Telefonate gab und WhatsApp-Nachrichten und Mails von vielen Parteifreunden. Wolfgang, du musst das jetzt machen, du musst es übernehmen. Und ich war noch nicht so weit. Und dann hat mich Peter Carstensen hier aus Schleswig-Holstein, der ehemalige Ministerpräsident, angerufen und gesagt, Wolfgang, der Einzige, die Partei retten kann, bist du. Wir brauchen auch als Union eine starke FDP. Schau dir mal an, was in Berlin passiert, wirtschaftspolitisch. Nicht? Wir brauchen diese Kraft. Da habe ich gesagt, Peter, du bist ein lustiges Kerlchen, du gehst mit deiner Frau Sandra, die im Deutschen Bundestag sitzt, in Berlin, in Grunewald, schön Wein trinken, und ich soll jetzt hier sozusagen den Rest meines Lebens damit zubringen, der FDP wieder auf die Beine zu helfen. Dann gab es noch ein Voting von Christian Lindner, und das war nicht der letzte Tropfen, sondern meine Frau hat gemerkt, dass es in mir die ganze Zeit arbeitet. Und sie hat mitbekommen, weil wir uns so lange und gut kennen, dass es mir doch ein Anliegen war, die FDP, der ich seit 55 Jahren angehöre, meine politische Heimat nicht einfach so dahinsterben zu lassen. Dann hat sie zu mir gesagt, ich will dir mal eins sagen, wenn ich jetzt sagen würde, du machst es nicht, dann machst du es nicht, das weiß ich, aber dann würdest du dir dauernd Zeit deines Lebens den Vorwurf machen, du hast es nicht mal versucht. Und dann mach es doch einfach.
Aber eigentlich muss es doch schon vor dem Ostersonntag in Ihnen rumort haben, diese Idee. Weil schon letztes Jahr nach dem Rauswurf aus dem Bundestag Sie mal ganz kurz gezuckt haben. Hätten Sie es nicht einfach vor einem Jahr schon machen können, dann hätte man sich dieses Jahr, das die FDP nicht vorangebracht hat, eigentlich erspart.
Ja, Sie müssen sehen, wir sind aus dem Deutschen Bundestag rausgewählt worden. Ich musste auch mein Leben wieder anders organisieren. Und selbstverständlich hatte ich auch, wie jetzt auch immer, mein Alter im Auge. Und gesagt, du bist 55 Jahre dabei, du hast 7-mal erfolgreich Landtagswahlen geführt in Schleswig-Holstein, du hast sie hier in die Regierung zurückgeführt. Du hast eigentlich alles getan, was du tun konntest. Und mit Christian Dörr, das war auch wirklich meine Einschätzung, haben wir jemanden, der es auch kann.
Aber offensichtlich ja nicht, sonst würden Sie jetzt nicht übernehmen.
Ja, also ich übernehme deshalb, weil die Partei offensichtlich mit der Führungsspitze vollständig unzufrieden war. Und wenn wir nicht zurückgetreten wären, alle insgesamt, wenn wir uns also weiter durchgeschleppt hätten bis zum nächsten Jahr, dann wäre es nach meiner Einschätzung so gewesen, dann wären die Freien Demokraten bei Meinungsumfragen bei dem Strich oder bei sonstiges geblieben, dann hätten sich daraus nicht erholt. Und wir haben jetzt auch noch 3 Landtagswahlen in Deutschlands Osten vor uns und 4 im nächsten Jahr. Und jede verlorene Wahl stärkt das Narrativ, eine Stimme für die FDP sei verloren, weshalb man dringend dazu beitragen muss, die Freien Demokraten zunächst wahrnehmbar zu machen, dann mit Themen die Menschen zu überzeugen, bei den Meinungsumfragen wieder über 5% zu kommen und die nächsten Wahlen erfolgreich zu bestreiten.
Warum braucht man denn jetzt Sie? Wo sind denn die anderen jungen, frechen, lauten, auffälligen FDP-Politiker? Warum hat man das nicht geschafft, die aufzubauen?
Ja, also es ist eine wahnsinnige Idee zu glauben, dass ein Bundesvorsitzender andere aufbauen kann, wenn die es nicht wollen. Also man muss die schon selbst anstrengen und sich profilieren.
Dann ist die Frage, warum wollte keiner über die ganzen Jahre hinweg?
Ja, die Frage müssen Sie denjenigen stellen, die sich da jetzt auch komplett aus dem politischen Geschäft zurückgenommen haben. Ich rede von Johannes Vogel, der jetzt auch nicht mehr wieder kandidiert, weil er sagt, er hat keine Zeit mehr für die FDP. Er ist jetzt bei einer Fluggesellschaft. Ich rede von Konstantin Kuhle, der sich erst jetzt auch orientieren muss, beispielsweise bei der Frage, wie er denn seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also er ist zwar Anwalt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sie beschäftigen niemand, der mehr kostet, als er einbringt. Aber meine Aufgabe, wenn ich denn gewählt werden sollte, wovon ich ausgehe und was ich wirklich hoffe, wird sein, die guten Kräfte, die wir haben, ich könnte jetzt ein paar Namen nennen, wirklich zu motivieren.
Nennen Sie doch mal ein paar Namen.
Linda Teuteberg, Martin Hagen, den muss ich eher bremsen, als dass ich ihn anleiten muss.
Martin Hagen soll Ihr Generalsekretär werden.
Susanne Seehofer, Nicole Büttner wird dabei bleiben auf meinen Wunsch hin, weil wir im Bereich der Zukunftstechnologien KI keine bessere haben in der Partei, die auch wirken kann nach außen, die auch schon ein Standing hat. Maria Westphal aus Köln ist für mich unabdingbar. Und so geht es weiter. Also wir haben die ganze Jens Teutrine, der Mann, der wirklich sich in Renten- und Arbeitsmarktpolitik auskennt, wie kein Zweiter. Das werden die Persönlichkeiten sein, denen ich auch regelmäßig dann mitteile. Ich mache auch Kontrollen. Ich gucke auch, ob ihr in 4 Wochen tatsächlich, wie häufig ihr irgendwo erschienen seid, wie häufig ihr eingeladen worden seid bei Verbänden, Organisationen. Das geht nicht alles nur bei mir, sondern eure Aufgabe steht darin, dieses eine Jahr zu nutzen, euch deutlich bekannter zu machen und damit auch das Profil der FDP zu bestimmen.
Welche Rolle soll denn Henning Höhne spielen? Das war ja der Alternativkandidat, der auch angetreten war, der jetzt aber vor einer Woche gesagt hat, er macht das nicht. Soll er eine herausragende Rolle als Stellvertreter spielen? Er ist im Moment Landeschef der FDP in Nordrhein-Westfalen, dort dann auch Spitzenkandidat für die Wahl im kommenden Jahr.
Ja, wir haben das, also wir sind ja beide stellvertretende Bundesvorsitzende. Es wird sich für ihn nichts Wesentliches verändern. Und er hat per se eine herausragende Rolle, weil er der Vorsitzende des größten Landesverbandes der FDP ist. Und weil er Spitzenkandidat zur Landtagswahl in NRW werden wird. Also es ist unstreitig. Und weil selbstverständlich auch an den Spitzenkandidaten jeweils der Erfolg oder der Misserfolg bei Wahlen hängt. Ich habe das große Glück, dass die zweite große Wahl im nächsten Jahr in Schleswig-Holstein stattfindet und der hier amtierende Landes- und Fraktionsvorsitzende, der Spitzenkandidat am 14. wird, auch Mitglied des Präsidiums ist. Und wir werden uns, darauf haben wir uns verständigt, eng abstimmen, weil es darauf ankommt, nicht nur die Partei zu motivieren, geschlossen nach außen wieder kämpferisch aufzutreten, sondern weil es auch darauf ankommt, im politischen Kontext zu den Themen, die gerade aktuell sind, auch das Entsprechende zu sagen.
Wenn man sich in der Partei umhört, sagen ja die meisten, wäre es jetzt zu einer Kampfabstimmung gekommen, dann hätte Henning Höhne das eh nicht geschafft. Gab es da zwischen Ihnen Absprachen? Haben Sie zu ihm gesagt, pass mal auf, du schaffst das nicht?
Nein, ich würde niemandem anders sagen, ne, du kannst dich jetzt vom Acker machen, weil du es nicht schaffst, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass diese Einschätzung gelegentlich nicht stimmt. Als ich 2013 das erste Mal ins Präsidium gewählt wurde, habe ich kandidiert gemeinsam mit den Bundesministern Dirk Niebel und Daniel Bahr. Und mir ist immer wieder gesagt worden, Wolfgang, zieh deine Kandidatur zurück, du hast keine Chance gegen die beiden. Und am Ende wurde ich mit 2/3 Mehrheit gewählt.
Aber er hat ja jetzt zurückgezogen und viele in der Partei sind auch etwas frustriert darüber, dass es jetzt in dieser Partei, die doch so für den Wettbewerb steht, keinen Wettbewerb geben wird.
Ja, dafür bin ich nicht zuständig. Also jeder Kandidat entscheidet selbst, wo er kandidiert und warum er kandidiert. Aber eins ist auch klar, Henning Höhne soll Spitzenkandidat werden. Der muss sich stärker noch konzentrieren auf Nordrhein-Westfalen. Und die spannende Frage, die er für sich selbst hat beantworten müssen, kann ich die Doppelbelastung Nordrhein-Westfalen und Bund schaffen? Kann ich es schaffen, die Bundes-FDP wieder so aufzurichten, ohne meine Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen zu vernachlässigen, sodass es funktioniert für beide? Und er ist offensichtlich, es gab keine Absprachen, er ist offensichtlich für sich selbst zu der Erkenntnis gekommen, dass es doch Sinn macht, gemeinsam Kubicki im Bund und Höhne vorwiegend in Nordrhein-Westfalen, aber nicht nur, den Wiederaufstieg der FDP zu begleiten. Wir haben uns zwar unmittelbar vor dem Kandidatenhearing in Berlin getroffen, was nicht unüblich ist, wenn man weiß, am nächsten Morgen macht man gemeinsam eine Sitzung, sondern dass man sich vorher abends trifft. Wir haben uns über alle Möglichkeiten unterhalten und er hat mir dann gesagt, er wird Montag mir seine Entscheidung mitteilen, was er denn machen wird. Ich habe gesagt, ich habe gar kein Problem damit, wir können auch beide kandidieren. Das ist ja auch nicht schlecht. Und er hat am Montag dann entschieden, es wäre sinnvoller, wir würden in der Kombination Kubicki Vogelsang und er als Stellvertreter antreten.
Und kurz danach kriegen Sie dann einen Anruf von Kanzler Friedrich Merz, der Ihnen gratuliert. Wie gut ist eigentlich Ihr Draht zum Kanzler?
Naja, Friedrich Merz und ich, wir kennen uns seit 2005 auch relativ gut. Wir sind gemeinsam im Ritterkonvent des Ordens wider den tierischen Ernst in Aachen. Wir treffen uns gelegentlich. Das hat etwas nachgelassen in der Zeit, in der er Bundeskanzler wurde. Aber ich fand das schon witzig, dass er sich bei mir gemeldet hat mit dem einleitenden Satz, hier ist der Eierhasch. Und dann habe ich gesagt, du hast ja wirklich immer noch Humor, ne? Also insofern ist ja gut. Und dann habe ich gesagt, du weißt, das ist keine persönliche Beleidigung. Und dann sagt er, das bei mir war so angekommen. Und dann habe ich gesagt, das, so war es nicht gemeint. Ich verspreche dir, dass sich sowas nicht wiederholen wird, obwohl ich in der Sache ganz hart mit dir und der Union umgehen werde.
Sprechen Sie inhaltlich?
Wenig, also momentan wenig, aber ich will unser Gespräch auch nicht wiedergeben, weil er hat mir zum Teil sein Leid geklagt, was ich nachvollziehen konnte aus unserer Koalition.
Haben Sie denn mit ihm eher Mitleid oder auch ein bisschen Schadenfreude?
Ja, Mitleid ist keine Kategorie in der Politik. Ich wundere mich über die Art und Weise, wie Friedrich Merz als Bundeskanzler auftritt. Es ist ein Kontrastprogramm zu dem, was er gemacht hat, als er Oppositionsführer war im Deutschen Bundestag. Ich wundere mich über die Politik und ich wundere mich mittlerweile auch über die Union, weil ich mir nie aber vorstellen könnte, nicht, dass man die eigenen Leute noch feiert bei der Union, wenn man 22% hat oder halb so stark ist wie die AfD oder die AfD eine höhere Kompetenzzuweisung hat als die Union. Also, dass sich da nicht mehr Unmut breit macht, dass sich da nicht die Überlegung breit macht, wir müssen was ändern, um wieder stärker zu werden, das wundert mich.
Aber, was macht er falsch,
Er hat so gewollt. Also Friedrich Merz hat so gewollt. Was macht er falsch? Ich meine, er könnte sich jetzt fragen, was können die Sozialdemokraten machen, wenn er tatsächlich mal von seiner richtigen Kompetenz Gebrauch macht und sagt, wir machen das so. Da haben die Sozialdemokraten folgende Möglichkeiten. Sie machen mit oder sie steigen aus der Regierung aus. Wenn sie aus der Regierung aussteigen, verlieren sie ihre Ministerposten. Die letzten Möglichkeiten, öffentlich wahrnehmbar zu kommunizieren, und eine SPD, die bei 12% ist, kann nicht in einen Wahlkampf gehen. Womit denn eigentlich? Insofern ist die Position von Friedrich Merz eigentlich stärker, als er sie ausspielt.
Das ist ja so ein bisschen aber, was die FDP auch versucht.
Aber das ist nun nicht, ja, in der Koalition ist es gelegentlich so, wenn sie das Gefühl haben, es läuft in die falsche Richtung, macht es keinen Sinn, das zu unterstützen, sondern macht es eher Sinn zu sagen, machen wir nicht. Aber noch einmal, ich bin nicht dafür da, das Seelenleben der CDU zu analysieren. Ich bin nicht dazu da, die Union stärker zu machen. Ich bin nicht dazu da, dazu beizutragen, dass Friedrich Merz als der größte Kanzler aller Zeiten in die Geschichte eingeht. Sondern Aufgabe besteht darin, die FDP möglichst stark zu machen.
Glauben Sie, dass er durchhält, dass die Koalition durchhält?
Ich meine, alle Leute sagen, die können das eigentlich nicht, weil die inneren Widersprüche so stark sind, dass es irgendwann platzt. Man kann das ja jetzt sehen, dass der Parlamentskreis Mittelstand, Herr von Stetten schon erklärt hat, es gibt bestimmte Sachen, die machen wir einfach nicht mit. Damit ist die Mehrheit der Koalition verloren. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn es denn auseinandergeht, womit denn Union und SPD vor die Wählerinnen und Wähler treten wollen. Mit der Erklärung, wählt uns und wir machen dann so weiter, weil solange die Brandmauer besteht, es keine Alternative für die Union gibt, entweder mit den Sozialdemokraten oder mit den Grünen gemeinsam zu regieren. Und das ist etwas, was tief in die Seele der Unionswähler hineinreicht, was die eigentlich nicht wollen. Und deshalb glaube ich, sie werden notgedrungen, ist schlecht fürs Land, aber notgedrungen werden die bis 2029 zusammenbleiben, in der Hoffnung, dass noch irgendwann irgendwas gelingt oder der liebe Gott ein Einsehen hat oder eine äußere Einwirkung, eine äußere Krise sie dazu befähigt, dann doch wieder Mehrheiten zu erringen bei Wahlen.
Als ehemaliger Bundestagsvizepräsident haben Sie ja auch noch ein Büro in Berlin und sind damit ja eigentlich sehr nah dran. Sind Sie da noch sehr oft? Führen Sie da Gespräche mit den Leuten im Bundestag? Und wenn ja, wie ist die Stimmung?
Ja, ich bin während der Sitzungswochen bin ich drei Tage in Berlin, weil dort alle dann zusammenkommen. Ich führe dann eine ganze Reihe von Gesprächen. Die Stimmung in Berlin ist insgesamt nicht sehr gut, und zwar bei allen nicht sehr gut.
Schlechter als während der Ampel?
Ja, nicht wegen der Politik schlechter als wegen der Ampel, sondern weil alle mit großen Kinderaugen das Erstarken der AfD sehen und nicht mehr wissen, was man dagegen tun soll. Offensichtlich hat die Form der Ausgrenzung der AfD nicht geschadet, sondern ihr eher genützt. Und wenn wir sehen, dass bei den Umfragen in den Landtagen von Sachsen und Sachsen-Anhalt die AfD über 40% ist, jetzt in Sachsen bei 42%, die Union bei 21%, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, ob die bisherige Herangehensweise an die AfD die richtige war oder nicht geändert werden muss. Also es gibt eine gewisse Ratlosigkeit im politischen Spektrum. Es gibt eine Ratlosigkeit hinsichtlich der Tatsache, dass immer mehr Menschen die Problemlösungskompetenz von Parteien der Mitte schlicht und ergreifend nicht mehr für gegeben halten. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es in Deutschland mal eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, die der AfD die größte Kompetenz zutrauen, mit Problemen fertig zu werden. Das ist ein Menetekel eigentlich, weil deren Angebote ja nicht dazu beitragen, Probleme zu lösen. Und deshalb wundert mich das. Das ist aber eher eine Verzweiflung als Reaktion auf Union, SPD, Bündnis 90 Grünen und FDP. Und es wird mittlerweile auch zu einem Demokratieproblem. Also in der Union ist die Stimmung auf Null, nicht? Weil sie sehen, dass vieles von dem, was sie erwartet haben und erhofft haben, an Fortschritten, auch was die wirtschaftliche Entlastung angeht, was sie im Wahlkampf vertreten haben, was danach eigentlich propagiert worden ist, nicht umgesetzt, nicht eingelöst wird. Und die Abgeordneten kommen alle nach Hause und kriegen dann, wie wir früher in der Ampel, rechts und links auf die Ohren, weil die Menschen zu Hause nicht mehr verstehen, was in Berlin abläuft.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren hier in ARD Sounds. Und mein Gast in dieser Folge ist der designierte FDP-Parteichef Wolfgang Kubicki. Sie sind ja gegen die Brandmauer. Würde das denn anders laufen, ohne ständig über die Brandmauer zu reden und sie hochzuziehen?
Ja, ich weiß nicht, wer diese Brandmauer erfunden hat. Sie steht nicht in der Verfassung. Es gibt auch kein Gesetz zur Brandmauer. Es gibt kein Gesetz, in dem steht, mit der AfD darf man nicht reden. Oder überall, wo Veranstaltungen stattfinden, AfD-Vertreter da ist, geht kein Demokrat hin. Was ja
Sie albern. Reden mit der AfD?
Ich rede auf Veranstaltungen auch dort, wo AfD-Vertreter sind.
AfD-Vertretern?
Ja, ich rede auch mit AfD-Vertretern. Das musste ich auch schon in meiner Zeit als Bundestagsvizepräsident. Weil ich finde, die Auseinandersetzung in der Sache macht die Sache viel klarer als die dauernde Ausgrenzung, die es der AfD erlaubt, in der Sache gar nicht Position beziehen zu müssen. Und wenn es die Auseinandersetzung nicht gibt mit den demokratischen Kräften, wie sollen die Menschen eine eigene Einschätzung finden, eine eigene Entscheidung treffen können? Also, ich treffe mich da übrigens interessanterweise mit meinem früheren Landtagskollegen und jetzt Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner, der die gleiche Auffassung vertritt, der sagt, Demokraten, SPD. Auch allgemein bekannt als die fleischgewordene Fröhlichkeit der SPD, aber der genau wie ich sagt, wir nehmen an Podiumsdiskussionen teil, auch wenn AfD-Vertreter da sind. Warum denn nicht? Also entweder wir sind stark genug, die vom Podium zu hauen oder wir haben es nicht anders verdient. Aber die Tatsache, wir diskutieren gar nicht über das, was sie da sagen. Wir lassen das einfach so im Raum stehen. Das macht die stärker und uns schwächer. Und man kann an Schleswig-Holstein sehen, dass es ja funktionieren kann. Wir sind ein Landtag, in dem es die AfD nicht gibt bisher. Das wird wahrscheinlich sich ändern. Aber hier hat die Auseinandersetzung immer zwischen Sozialdemokraten und uns, also zwischen Stegner und mir, dazu geführt, dass die AfD keine Luft hatte, keinen Raum hatte, weil wir über alle Themen sehr kontrovers diskutiert haben und nicht das Gefühl entstanden ist, da wird was unter den Teppich gekehrt oder etwas kann nicht angesprochen werden.
Also mit der AfD reden, keine Brandmauer. Wie sieht's aus mit
Abgrenzung statt Ausgrenzung, das ist mein Motto. Ich habe ein wunderschönes Motto jetzt auch für den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Nicht? Wenn ich nur die Alternative habe zwischen Volksfront oder völkischer Front, dann braucht man eine starke Kraft der Freiheit in der Mitte zwischen allen Beteiligten.
Und die wollen sie sein. Es gibt jetzt aber ja auch schon Kritik oder zumindest die Angst innerhalb ihrer Partei, dass unter ihrer Führung so ein kleiner Rechtsruck innerhalb der FDP stattfinden könnte, vor allen Dingen mit Blick auf ihren designierten Generalsekretär Martin Hagen, der ja im Moment noch arbeitet für einen Think Tank, Republik 21, bürgerlicher, aber vielleicht auch eher rechtsstehender Think Tank. Stört Sie diese Angst? Versuchen Sie, die zu mindern?
Also, dass unsere politischen Konkurrenten damit operieren, Kubicki sei ein Rechtspopulist oder was auch immer, kann ich verstehen, dass Medien die FDP nie gemocht haben und gerne wollen, dass sie nicht wieder eine entscheidende politische Kraft wird. Ich kann verstehen, dass das passiert. Dass es aus den eigenen Reihen kommt, wundert mich ein bisschen, weil meine eigene Vita das genaue Gegenteil ausweist. Und auch hier muss ich wieder Ralf Stegner, der im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich herausragendes zu mir gesagt hat, zitieren. Der erklärt hat, Kubicki ist kein Rechtspopulist. Das kann er aus eigener Erfahrung sagen. Und vor allen Dingen, diese Aussage fand ich viel schöner. Wenn es mehr Menschen wie Kubicki auch in anderen Parteien gäbe, dann wäre die AfD deutlich kleiner. Damit meint er natürlich auch sich und auch andere. Aber ich wundere mich schon und es ärgert mich ein bisschen, weil diejenigen, die es innerhalb der Partei propagieren, damit ihre eigene Bedeutung in der Partei oder sozusagen ihre eigenen Möglichkeiten auch gewählt zu werden, unterstützen wollen. Dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann unter meiner Führung vom Rechtspopulismus warnt, vom Weg nach rechts, finde ich deshalb besonders bemerkenswert, weil sie ja zu denjenigen gehört, die sich damit gerühmt hat, die meisten Strafanzeigen erstattet zu haben bei Meinungsäußerungen. Und wenn das jetzt urplötzlich links ist, dass man Strafanzeigen bei Meinungsäußerungen erstattet, dann bin ich gerne ein Rechter.
Also Wolfgang Kubicki, kein Rechtspopulist, aber vor Populismus scheuen Sie ja nicht zurück. Es ist ja auch was, was Sie in Ihrem Buch schreiben, dass die FDP keine Angst haben sollte, des Populismus geziemt zu werden.
Ja, also die Klassifizierung nimmt immer Menschen vor. Also für mich ist entscheidend, nicht gewinnen wir Wählerinnen und Wähler. Für mich ist nicht entscheidend, ob unsere politischen Konkurrenten von Union, SPD und Grünen uns lieben mögen oder uns wertschätzen. Sie sollen Respekt haben, möglicherweise auch Furcht und Angst, denn wir konkurrieren ja im Wählermarkt immer um die gleichen Personen. Und entscheidend, das Gewicht einer Partei bemisst sich nicht daran, was sie formuliert und wie glücklich sie sich in sich selbst fühlt, sondern das Gewicht einer Partei bemisst sich daran, was sie am Wahltag an Zustimmung erhält. Und manche verlieren das aus den Augen. Ich habe auch in meiner eigenen Partei Menschen, die glauben, ein liberaler Debattierclub, das sei die richtige Partei. Ich glaube das eher nicht, denn Menschen, die sich bei uns organisieren, wollen auch Erfolg. Und der Erfolg bemisst sich tatsächlich an den Wahlabenden bei der Zustimmung.
Und Ihr Erfolg misst sich ja doch daran, dass Sie selber eher mal auf Krawall setzen oder auf deftige Worte und somit auch den Weg in die Öffentlichkeit finden und Gehör finden und auffallen und bekannt sind als einer der Letzten in der FDP, als einer, den man wirklich noch erkennt auf der Straße und im Fernsehen.
Ja, das ist etwas, was mir die Menschen tatsächlich auch mal wieder sagen. Ich bin einer der wenigen in der Kubicki, der noch eine klare Worte findet, der eine klare Sprache spricht, der eine klare Position hat. Solche Menschen wie beispielsweise auch Wolfgang Bosbach gibt es in der Politik viel zu wenige. Wir haben uns angewöhnt, mit einem unglaublichen Politiker sprechen, mit so einer Agentursprache, die Menschen zu beglücken. Und das finden die mittlerweile eklig. Also egal, wo ich hinkomme, egal bei welcher Veranstaltung, kommt immer der einleitende Satz, den ich mittlerweile wirklich hasse. Hier kommt der Mann, der Klartext spricht. Ich kann mit dem Begriff Klartext schon nichts mehr anfangen. Aber es liegt vielleicht auch an meiner Profession als Anwalt. Sie müssen in einer Hauptverhandlung, wenn Sie Strafverteidiger sind, das Gericht und die Schöffen überzeugen. Und das machen Sie nicht, wenn Sie mit einer Sprache sprechen, die von den meisten Menschen gar nicht mehr so richtig verstanden wird.
Was können wir denn jetzt von Ihnen dann erwarten? Werden wir Sie wieder viel in Talkshows sehen? Ist das so ein bisschen das Ziel, wieder mehr in der Öffentlichkeit aufzutreten?
Ja, das Ziel ist tatsächlich zunächst einmal in der Öffentlichkeit aufzutreten, weil eine Partei, die nicht wahrnehmbar ist, kann auch keine Themen transportieren. Wie sollen die Leute sich denn für die FDP entscheiden, wenn sie uns gar nicht sehen oder gar nicht hören? Und wie sollen sie sich zu bestimmten politischen Positionen verhalten, wenn sie die gar nicht erreichen? Selbstverständlich wird mein öffentlicher Auftritt wichtig sein für die Freien Demokraten. Und ich habe das mal gefragt, warum ich zu bestimmten Talkshows eingeladen werde. Und dann, man fragt sich das ja selbst, also auch in Zeiten, in denen die Freien Demokraten gar keine Rolle mehr spielten, wurde ich eingeladen. Und dann war die Antwort immer wieder, weil dann die Einschaltquoten steigen. Und das liegt wahrscheinlich daran, nicht, dass ich entweder einen lustigen Eindruck vermittle oder das anspreche, was die Leute auch in ihrem Kopf haben, nur nicht so formulieren können wie ich. Sie müssen sehen, das ist jetzt keine Anmaßung. 80% der Menschen haben nicht meinen Sprachraum, haben nicht mein Vokabular, können nicht so geschliffen formulieren. Aber sie haben trotzdem eine Meinung. Und sie sollen sich nicht dafür schämen, dass sie das nicht so geschliffen ausdrücken können wie Friedrich Merz oder Wolfgang Kubicki, sondern sie sollen ihre Meinung einfach sagen, weil die Meinungsfreiheit eine tragende Grundsäule unseres Gemeinwesens ist. Ist nicht von mir, trotzdem gut, ist vom Bundesverfassungsgericht. Da, wo die Meinungsfreiheit nicht mehr existiert, gibt es auch keine Freiheit und keine Demokratie.
Sie sorgen sich um die Meinungsfreiheit in Deutschland?
Ja, ich sorge mich deshalb, also es kommt nicht darauf an, 50% der Menschen in Deutschland glauben, dass es nicht mehr mit rechten Dingen zugeht. 70% in Deutschlands Osten, die sind etwas sensibler, weil sie noch diktatorische Erfahrungen haben. Aber wenn sie heute für eine Meinungsäußerung mit einer falschen Begriffswahl in die rechte Ecke gestellt werden, wenn ihnen erklärt wird, wir haben ihren Arbeitgeber angeschrieben, ob er sie noch beschäftigen soll, wenn sie in einer Talkshow sitzen und erklären, die Brandmauer ist für einen Eimer und anschließend gibt es Boykottaufrufe für sie, dann haben wir eine Ebene erreicht, wo viele Menschen das Gefühl haben, es läuft in die falsche Richtung und das müssen wir wirklich ändern. Denn wenn das so weitergeht, dann werden wir sprachlos miteinander. Und das ist das Schlimmste überhaupt, wenn in einer Gesellschaft nicht mehr diskutiert wird, wenn das Argument nicht mehr zählt, sondern nur die Haltung, dann ist das wie bei einem Hefeteich. Der geht irgendwann auf und dann platzt die Veranstaltung. Und da wachen wir auf und hat die AfD irgendwann die absolute Mehrheit. Was wirklich schlimm wäre. Das wäre so ein Punkt, wo ich mir überlegen würde, doch den Rest meines Lebens auf Mallorca zu verbringen.
Sie haben ja selber gesagt, Sie sind nicht die Zukunft der Partei. Da müssen dann irgendwann andere kommen. Wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2029 blicken, nächste Bundestagswahl, wenn Schwarz-Rot so lange durchhält, wo sehen wir dann Sie? Im Bundestag oder auf Mallorca?
Diese Frage werden wir entscheiden, wenn es soweit ist. Ich bin Anhänger eines alten indianischen Sprichwortes. Das lautet wie folgt, und das ist wirklich eine Lebensweisheit. Mach dir keine Gedanken darüber, was du auf der anderen Seite des Ufers machen willst, bevor du nicht weißt, wie du über den Fluss kommst. Also das Erste ist, die FDP wieder wahrnehmbar und stärker zu machen. Alles Weitere sehen wir dann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich 2029 die FDP in den Bundestagswahlkampf führe, wenn es dann soweit ist, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf Mallorca bin.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Kubicki.
Vielen Dank an Sie.
Es läuft einfach nicht rund für die deutsche Wirtschaft. Unternehmen kämpfen um ihre Existenz und viele Arbeitsplätze hier stehen auf dem Spiel. Die Krise am Persischen Golf zeigt, wie abhängig wir in Deutschland noch immer sind von Öl und von Gas zum Beispiel. Aber nicht nur das. Die hohen Preise an der Tankstelle waren wohl erst der Anfang. Fast egal, wie es in der Straße von Hormus weitergeht. Es wird Monate dauern, bis sich die Weltwirtschaft wieder erholt. Und wir beginnen gerade erst zu verstehen, was das für uns alle eigentlich bedeutet. Ich bin Sebastian Schreiber, einer der Hosts in diesem neuen Podcast Straße von Hormus, ein Wirtschaftsupdate. Jeden Dienstag und Donnerstag um 16.30 Uhr liefern wir dir ab jetzt Hintergründe und Aktuelles. Bei uns kannst du verstehen, was die Straße von Hormus mit dir, deinem Job, deinem Geld und deiner Zukunft zu tun hat. Wir zeigen dir, wo die Probleme liegen und was du tun kannst, um darauf zu reagieren. Wenn du wissen und verstehen willst, was die Wirtschaft gerade bewegt und was das für dich bedeutet, dann bist du bei uns genau richtig. Wir hören uns.